Die Politik braucht die Wissenschaft, sie darf aber die Wissenschaft auch nicht dazu missbrauchen, Entscheidungen, die sie eigentlich trifft, als zwingend vorgegeben auszugeben.
Politikerinnen und Politiker müssen sich oft mit Themen befassen, in denen sie keine Experten sind. Um aber gute Entscheidungen treffen zu können, die uns letztlich alle betreffen, holen sie sich dann Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Parlament erklärt. Mein Name ist Diana Köhler.
Und ich bin Tobias Gassner-Speckmoser. Wir sind ab heute das neue Moderationsteam des Podcasts. Sie haben uns ja schon in der letzten Folge kurz gehört. Ab heute lösen wir Katharina Brunner und David Riegler ab und werden sie im Zwei-Wochen-Takt mit neuen Folgen versorgen. Aber zurück zum Thema.
Das Verhältnis von Wissenschaft und Politik ist nicht immer einfach und frei von Unstimmigkeiten. Wenn zwei Systeme wie Wissenschaft und Politik mit ihren eigenen internen Logiken aufeinandertreffen, kommt es nicht selten zu Verständigungsschwierigkeiten.
Wie genau die Wissenschaft und die Politik zusammenarbeiten und wie das zum Beispiel in der Corona-Krise aussieht, das sehen wir uns heute an.
Eigentlich hätten wir uns, liebe Hörerinnen und Hörer, erst nächste Folge kennengelernt. Allerdings ist etwas dazwischen gekommen. Corona, wie so oft zurzeit.
Vor 1,5 Wochen haben sich nämlich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Politikerinnen und Politiker aus ganz Österreich kurzfristig getroffen und eine Frage diskutiert. Wie geht es nach Corona weiter? Und welche Auswirkungen hat das Virus auf unsere Gesellschaft?
Wissenschaft und Politik im Dialog hat dieses Treffen geheißen und auch wir waren dabei. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gibt zum Start einen Überblick.
Es ist zum dritten Mal, dass wir dieses Dialogforum zwischen Wissenschaft und Politik einbringen konnten. Es war schon bei den ersten beiden Malen von den Teilnehmern als sehr angenehm, erfolgversprechend bzw. auch erkenntnisreich gesehen worden und sollte der Dialog natürlich auch intensiviert werden.
Bevor wir uns jetzt aber anhören, wie da die Diskussion zwischen Wissenschaft und Politik in Sachen Corona abgelaufen ist, müssen wir uns ansehen, wie diese Zusammenarbeit normalerweise funktioniert.
Üblicherweise läuft die Politikberatung, so nennt sich das, wenn die Wissenschaft die Politik berät, nämlich auf verschiedenen Ebenen ab. Oft gibt die Regierung Studien in Auftrag oder beruft Beiräte ein, wie etwa die sogenannte Bioethikkommission, die wir ja kennen. Auf der anderen Seite wollen aber nicht nur die Regierungsmitglieder beraten werden, sondern alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier sowie der Bundesrat.
Deshalb hat etwa auch das Parlament, genauer die Parlamentsdirektion, eigene Informationsdienste für die Abgeordneten. Wollen Sie zum Beispiel etwas über das Budget wissen, dann fragen Sie den Parlamentarischen Budgetdienst. Außerdem werden Sie im Rahmen der sogenannten Foresight- und Technikfolgenabschätzung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über Zukunftstrends am Laufenden gehalten. Und zusätzlich dazu will man eben, wie wir vorhin schon von Nationalratspräsident Sobotka gehört haben, noch so etwas etablieren wie die Veranstaltung Mitte Juni, die wir besucht haben. Also regelmäßige Beratungen der Abgeordneten durch Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen.
Diese Diskussionsrunde zwischen dem Parlament und der Wissenschaft gibt es schon seit 2018 und findet heuer zum dritten Mal statt. Wir haben uns Klaus Lamm und Magdalena Pöschl, zwei der teilnehmenden Experten, zur Seite genommen. Magdalena Pöschl ist Rechtswissenschaftlerin an der Universität Wien.
Und Klaus Lamm ist Neuropsychologe an der Fakultät für Psychologie der Universität Wien. Gemeinsam haben die beiden über die Auswirkungen von Corona auf Mensch und Gesellschaft diskutiert. Geht es nach Ihnen, könnten solche Veranstaltungen ruhig öfter stattfinden.
Ich finde es gut, dass es zumindest überhaupt stattfindet, aber ich habe das Gefühl, es hat noch zu wenig Struktur. Nicht? Einmal im Jahr reicht nicht, um eine Gewohnheit zu etablieren, sondern wie man das genau schafft, ja, wahrscheinlich mehr Zusammenarbeit, noch intensiverer Dialog, das Aufbauen von Expertengremien, ein Beratungspanel, was auch immer. Ich glaube, da braucht es wesentlich mehr. Wir machen das ja unter Anführungszeichen in unserer Freizeit oder schon in der Arbeitszeit, aber eigentlich als Bonus oder weil wir halt der Meinung sind, das ist wichtig. Aber wenn man das jetzt sozusagen strukturell verankern wollen würde, bräuchte man sozusagen dafür einen Auftrag.
Wie hat das nun in der Corona-Krise ausgesehen? Hat da die Zusammenarbeit von Politik und Wissenschaft funktioniert?
Schon ganz am Anfang der Corona-Krise hat man in Österreich eine sogenannte Taskforce eingerichtet. Weil es bisher keine Einrichtung gab, die sich um so etwas kümmert, hat das Gesundheitsministerium in sehr kurzer Zeit zahlreiche Experten zusammengetrommelt. Heute sind es insgesamt 28 Fachleute.
Es ist offensichtlich gelungen, ein paar Wissenschaftlerinnen zu aktivieren, die das gut bewertet haben. Aber es war eben wenig systematisch. Ich glaube, das Thema ist, Strukturen zu schaffen, die auch unabhängig sind von den Parteien oder Regierungskonstellationen, die gerade an der Macht sind und die sozusagen auch da irgendwie eingewoben werden in das Entscheidungsnetzwerk, wenn man so will. Und nicht dann sofort kollabieren, wenn eine andere Regierung kommt oder eine andere Konstellation oder eine andere Krise.
Wenn hier von Experten oder Expertinnen die Rede ist, heißt das in diesem Fall einerseits Mitarbeiter der Regierung und andererseits Professoren und Wissenschaftlerinnen von Universitäten. Diese Taskforce hat sich dann gerade am Anfang immer zweimal wöchentlich per Videocall beraten.
Anders als in den USA, wo es sogenannte Chefepidemiologinnen und Epidemiologen gibt, oder in Deutschland, wo das Robert-Koch-Institut dafür zuständig ist, haben die Wissenschaftler bei uns nur beratende Tätigkeit. Die Entscheidungen trifft stets der Bundesminister für Gesundheit.
Vielleicht fragen Sie sich jetzt, aber welche Rolle hat das Parlament in der Krise? Frau Pöschl erklärt das so.
Bei Krisen handelt man typischerweise unter sehr hohem Zeitdruck. Und das hat zur Folge, dass der parlamentarische Prozess keine so große Rolle spielt wie außerhalb der Krise, weil die Erzeugung von Normen im Parlament Zeit braucht.
Normalerweise braucht so ein Gesetzgebungsprozess viel Zeit und muss durch viele Instanzen. Das soll sicherstellen, dass Gesetze und Normen gemacht werden, die von allen Seiten gut beleuchtet und abgeklopft worden sind. Dazu war während dieser Krise aber zu wenig Zeit.
Das Parlament selbst hat aber die Möglichkeit, Gesetzesinitiativen zu starten und so den Prozess abzukürzen. Statt, wie für die Regierung üblich, zuerst einen Ministerialentwurf und dann nach öffentlicher Begutachtung eine Regierungsvorlage einzubringen, hat man den schnelleren Weg genommen. Abgeordnete haben einen Initiativantrag eingebracht.
Das Parlament hat innerhalb von 2 Tagen mit beiden Kammern, Nationalrat und Bundesrat, das Gesetz beschlossen. Das war eine Geschwindigkeit, die also ganz verblüffend war.
Damit die Regierung in Krisensituationen schnell handeln kann, gibt es noch ein besonderes Instrument, die Verordnung. Im Notfall können so auch ohne Parlament schnell und zeitlich begrenzte Regeln festgelegt werden. Das Problem während der Corona-Krise war aber, diese Verordnungen seien nicht gut genug kommuniziert worden, sagt Magdalena Pöschl.
Das ist insgesamt eine unklare Norm, über die schlecht kommuniziert wurde. Und das ist keine vertrauensbildende Maßnahme der Bevölkerung gegenüber, klarerweise. Weil sie weiß nicht, woran sie ist. Im Zweifel hält sie sich an die Direktiven, die auf den Pressekonferenzen vorgegeben werden, die strenger sind als das, was im Bundesgesetzblatt verlautbart ist. Und damit nehmen sie Freiheitsverzichte auf sich, die sie eigentlich nicht bekämpfen können. Das ist etwas, was ich nicht für eine gelungene Kommunikation halte.
Auch sagen uns die beiden Experten, sei es zu harten Einschränkungen der Grundrechte in der Corona-Krise gekommen. Die persönlichen Freiheiten, wie die Versammlungsfreiheit oder sogar die Religionsfreiheit, wurden kurzfristig aufgrund der Ausgangsbeschränkungen beschnitten.
Natürlich ist bei so einer Krise, muss man mit massiven Grundrechtseingriffen rechnen. Das ist die Rückseite des starken Staates, der handelt. Aber er greift auch ein. Der Staat macht eben beides. Ja. Es ist irgendwie bedrohlich für unsere Rechtssphäre, aber er kann eben auch schützen. Und manchmal kann er nur schützen, indem er in die Rechtssphäre eingreift.
Zum Abschluss der Diskussion, so haben Tobias und ich das mitbekommen, waren sich die Wissenschaftler und Politikerinnen heute einig. Man braucht mehr solcher Treffen. Man muss die Wissenschaft gerade in Krisen stärker in die Politik einbinden. Und das nicht nur dann, wenn sie gebraucht wird, sondern bestenfalls dauerhaft mit Gremien, Roundtables und anderen Formaten. Nur so kann man auf die nächste Krise besser vorbereitet sein. Denn die kommt bestimmt, da ist sich Klaus Lamm sicher.
Die nächste laufende, schleichende, latente Krise, die Klimakrise, das ist jetzt etwas, wo man dann nicht mehr sagen kann in einem halben Jahr, oder einem Jahr, dann in 5 oder 10 Jahren, ja, das haben wir ja nicht gewusst, dass das kommt. Also da sozusagen Expertise aufzubauen und auch den Dialog zu suchen und sich die Frage zu stellen, okay, was können wir jetzt aus der Krise lernen, um diese nächste, eigentlich viel größere Krise besser zu bewältigen, weil da gibt es eben keine Impfung dafür.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Die Wissenschaft und die Politik haben also viele Schnittpunkte. Und gerade in einer Krise, wie wir sie jetzt haben, werden diese Schnittpunkte noch wichtiger. Aber nicht nur jetzt sollte diese Verbindung gut funktionieren, sondern wie wir gehört haben, im besten Fall auch in Zukunft.
Falls Sie jedenfalls Anmerkungen oder Fragen haben, schreiben Sie uns unter podcast@parlament.gv.at. Ansonsten hören wir uns einander in einer Woche wieder, wenn es diesmal wirklich um den Ordnungshof geht. Bis dann!